Ich denke, die meisten von uns haben das schon so erlebt. Es klingelt an unserer Haustür und da sind sie, die Missionare. Unangemeldet, unangenehm, aufdringlich. Wer hat das schon erlebt? Eine ganze Reihe doch. Ich denke, viele können davon. Ich denke, ich kann davon ausgehen, dass die meisten von uns Begegnungen solcher Art nicht wirklich mögen. Oder mag das jemand? Wir mögen es nicht, in dieser Weise angesprochen zu werden oder so überfallartig missioniert zu werden. Eine andere Situation. Ich denke, die meisten von uns lassen sich auch nicht gerne auf der Straße ansprechen. Wenn sie gerade beim Einkauf sind, ihre Einkaufstaschen schleppen und dann jemand ihnen irgendein Prospekt in die Hand drückt oder gut gemeint ein frommes Traktat. Wer mag das? Ich glaube auch niemand. Wir haben es auch nicht so gerne, wenn Menschen uns ungefragt einen glauben, einen guten Rat geben zu müssen. Oder hat das jemand gerne? Ich nicht. Du hast das gerne? Ungefragt, einen Rat? Gut, super. Gut, dankeschön. Ich habe mir überlegt, und habe so Hand aufs christliche Herz gelegt, sind wir nicht oftmals, wenn wir Christen missionarisch aktiv werden, auch so ein bisschen unangenehm. Überfallartig. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, von manchen unglücklichen Missionsversuchen, die ich schon gestartet habe. Ich kann mich erinnern, dass ich als junger Christ mit meinem ersten Eifer den Entschluss gefasst habe. Ich habe irgendeine Biografie gelesen und die hat mich so inspiriert, da habe ich mir vorgenommen, keinen Tag verstreichen zu lassen, ohne mit einem Menschen über sein ewiges Heil, über seine Seele gesprochen zu haben. Wenn ich dann im Bus fuhr, habe ich eine Bibel aufgeschlagen und geguckt, ob der Betreffende, und dann legte ich los. Also ich war heiß drauf. Ich bin zum Teil, wenn ich im Rückblick drauf stolz, und zum Teil geniere ich mich. Es sind beide Dinge. Weil ich in dieser Phase meines Lebens in Begegnung mit anderen Menschen kaum locker und unbefangen sein konnte und immer gedacht habe, wo ist der Punkt, dass ich missionarisch die Ankunft, die Kurve kriege. Kennt das jemand von euch auch? Ja. Und ich habe natürlich auch in dieser Phase meines Lebens und auch später oft Unverständnis und Ablehnung geerntet. Leider. Aber ich finde, wenn ich richtig nachdenke, auch zu Recht. Denn es war plump und überfallartig. Und es war eigentlich nicht angefragt. Ich habe dann bei mir und bei anderen auch beobachtet, dass nach einer ersten Phase des missionarischen Eifers so eine Phase der Abkühlung oft folgt. Und man immer ruhiger wird und vielleicht mancher verstummt auch. Und manche Gemeinde verstummt komplett. Sie verliert etwas von dem missionarischen Elan und der Begeisterung. Deshalb möchte ich heute mit euch den Fragen nachgehen. Wie können wir als Christen miteinander neue Freude, ja möglicherweise neue Begeisterung dafür gewinnen, andere Menschen mit Jesus bekannt zu machen, ihnen einen Zugang zum Glauben zu ermöglichen? Ein bisschen weniger verkrampft, würde ich sagen, ein bisschen mehr gewinnend. Und auch erfolgreich. Und ich denke auch, wir fragen uns auch in dieser Predigt heute Morgen, wie könnte eure Gemeinde hier in Hemsbach zu einer Gemeinde werden, von der sich Menschen angezogen empfinden? Und wo es Menschen leicht fällt, zum christlichen Glauben einen Zugang zu finden? Es gibt ja viele Dinge, die Menschen hindern, aber das müssen nicht alles Dinge sein, die mit dem Evangelium zusammenhängen. Manche Dinge hängen mit uns selber zusammen, mit der Art, wie wir die Dinge präsentieren oder Art, wie wir uns geben, mit der Art, wie wir Widersprüche als Christen oft oder die Kirchen Widersprüche produzieren. Die Frage ist, kann man das ein bisschen reduzieren? Wenn Menschen sich am Kreuz stoßen, an der zentralen Botschaft des christlichen Glaubens, ist es eine andere Sache. Aber Ich habe gedacht, heute das Thema zu nehmen, ein Herz für Sucher oder Unterschrift, wenn Verlorene zu Suchern werden. Das Thema mag ein bisschen harmlos klingen, ist es aber nicht, wie ihr gleich merken werdet. Denn es zielt auf eine Veränderung unseres Denkens und Verhaltens. Mein erster Punkt, ein dringend nötiger Paradigmenwechsel. Wer den Ausdruck nicht so kennt, den gebraucht man heute überall in der Sprache, wenn ein System von Denkgewohnheiten und Verhaltensweisen verändert werden soll, spricht man von einem Paradigmenwechsel. Und ich denke, die christlichen Gemeinden haben so etwas, einen Paradigmenwechsel, nötig. Denn es hat mal jemand gesagt, viele Christen von heute laden Menschen ein, auf Bänken aus dem 17. Jahrhundert zu sitzen. Das ist zum Glück hier noch nicht mehr so. Um Lieder aus dem 18. Jahrhundert zu singen und ein Instrument aus dem 19. Jahrhundert zu hören. Aber wann kommen wir eigentlich im 21. Jahrhundert an? Wo wir inzwischen ja sind, alle miteinander, oder? Wir sind im 21. Jahrhundert. Wir haben in Braunschweig erlebt, dass sich das in den letzten 25 Jahren die Gemeinde verdreifacht hat. Und irgendwie, neben der Gnade Gottes, haben wir vermutlich einiges richtig gemacht. Auch noch genügend falsch. Aber da ist etwas, es ist in Deutschland. Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Gemeinden, die haben ihre Größe nicht nur verdoppelt, sondern ich glaube, eine Gemeinde Stuttgart, die hat sie nicht ganz verzwanzigfacht. Eine Gemeinde, die vor 30 Jahren oder 25, 30 Jahren 60 Mitglieder waren, die sind inzwischen 3000 in Deutschland. Es gibt offensichtlich, passiert einiges. Man kann Dinge richtig machen, man kann Dinge offensichtlich falsch machen. Und das scheint nicht an den Menschen zu liegen und scheint auch ganz bestimmt nicht an Gott zu liegen. Was ist da nötig? Wenn ich so auf die letzten 40 Jahre meines hauptamtlichen Dienstes als Pastor zurückblicke, dann scheint es mir, dass heute mehr Menschen interessiert sind und offen sind für den christlichen Glauben als zu der Zeit, als ich in den Ende der 60er Jahre meinen Dienst begonnen habe. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt. Und wir gehen ja heute mal der Sache ein bisschen nach. Hier geht mein zweiter Punkt. Eine gründliche Veränderung unseres Bildes von den Menschen, die wir erreichen wollen. Das ist nötig. Es gibt so vorgefasste Bilder und Meinungen. Meine erste Frage ist, mit welchen Begriffen und Bildern und Vorstellungen in unseren Köpfen begegnen wir für gewöhnlich Menschen, die wir gerne mit dem, was uns wirklich wichtig ist, vertraut machen wollen? Wenn ich an die Zeit zurückdenke, kann ich feststellen, dass ich oft mit einer ganzen Reihe von feindlichen Begriffen und Bildern auf Menschen zugegangen bin. Und kein Wunder, dass sie so reagiert haben. Ich will mal einmal sagen, mit welchen Begriffen, ich bitte unsere Gäste, die noch nicht so vertraut sind im christlichen Bereich, einmal wegzuhören. Ja, mach die Ohren einen Augenblick zu. Mit welchen Begriffen wir als Christen und manche Christen andere beschreiben? Da werden manche als Gottlose bezeichnet, als Sünder, als Feinde Gottes, als Kinder des Zorns, als Unbekehrte, als Nichtchristen. Da ärgert sich jeder in Deutschland, der so angesprochen wird, als Nichtchrist. Als Ungläubige, es erinnert uns sehr stark an den Islam, an muslimische Gläubige, die dann, für die wir alle Ungläubige sind, ja. Dann sprechen wir oft von Verlorenen, was immer wir darunter verstehen. Von Welt, das ist ein älterer Ausdruck, von Weltkindern. und von Fremden. In unserer Gemeinde hieß das über lange Zeit, heute waren 5 Fremde da. Oder 10 Fremde. Entschuldigt die Fremden, die heute hier sind. Dass sie so mit uns vertraut, dass ich sie versuche, mit uns vertraut zu machen. Wir haben immer gefremdet, wenn Fremde da waren, als Gemeindeleute. Da waren ein paar Fremde da. Und ich habe schon mal hier erzählt, als ich mal einen Sonntag nicht da war und einer der unserer Gemeindeleitungsmitglieder die Begrüßung den Auftrag hatte, die Gemeinde zu begrüßen, dann fragte er, ist noch jemand hier, der nicht hierher gehört? Das war echt und tief empfunden. Denn wir waren hier eine Familie und da gab es so ein paar, die in Württemberg sagt man so ein paar Neigschmeckte, ja, die da hier nicht richtig dazugehörten und die vielleicht so Durchlauf waren hier. Ja. Es sind so vorgefasste Bilder und Meinungen, die oftmals sich in unseren Köpfen verfestigt haben. Und auch so Bilder und Erfahrungen von Ablehnung. Ich habe gestern Abend noch mit Rolf darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, was ich habe gelernt, mit Menschen, die Christen werden, anders umzugehen. Also jetzt mit Menschen, die wirklich einen Zugang zu Jesus gefunden haben, die den Wunsch haben, für gewöhnlich, ganz natürlich, anderen davon zu berichten. Ich kann mich erinnern, als ich Christ wurde, hat man gesagt, jetzt musst du Zeugnis ablegen, dich zu Jesus bekennen. Und ich habe dann versucht, das überall an den Mann zu bringen. Auf wenig Verständnis. Ich war ja sehr ungeschickt. Ja? Es hat mich keiner geschult. Ich war einfach nur ungeschickt. Und ich habe sehr viel Widerspruch erzeugt durch die ungeschickte Art, wie ich mich verhalten habe. Ich kann mich erinnern, ich habe in meinem ersten Leben Industriekaufmann gelernt. Und vor meinem Studium, und dann habe ich in einer Mittagspause, haben wir diskutiert über den Glauben, weil ich gerade so on fire war, ja. Und dann wollten sie mir klar machen, dass ich mich in irgendeine Sekte verirrt habe. Und das hat mich nun richtig sauer gemacht. Dann sage ich so in meinem Eifer, also absolut unsinnig, sagte ich, die größten Sekten, die ich kenne, die am meisten vom Evangelium abgewichen sind, so habe ich das schon mal gehört gehabt, sind die katholische und die evangelische Kirche. Wollten alle auf mich stürzen. Da hat mich nur das Klingeln gerettet vor einem Lynch, vor einem Überfall, dass die Mittagspause zu Ende war. Ja, ich wusste es nicht besser. Ich war ein bisschen naiv. Aber es war auch so eine Feindseligkeit, die man mir beigebracht hatte. Und die ich aufgeschnappt hatte. Es war nicht ganz von ungefähr, ja. Und das hatte ich nämlich schon mal gehört in den Kreisen, in denen ich dann verkehrte. Dass man halt mit entsprechender Heftigkeit zurückschlug, wenn man immer in die Sektenecke gestellt wurde, ja. Was in Deutschland, es gibt so eine Anleitung für Bewerbungen, da wird gesagt, da habe ich gelesen, wenn Sie eine Bewerbung abgeben, schreiben Sie rein evangelisch oder katholisch. Nichts anderes bitte. Merken Sie sich eins, in Deutschland ist Gott entweder evangelisch oder katholisch. Nichts, sonst sind Sie ein Sonderling. Und dann stand da noch, wenn Sie nach Hobbys gefragt werden, geben Sie nicht an, Schmetterlings sammeln und jagen, und irgendwie und Briefmarken sammeln oder sowas, sonst schreiben sie Tennis oder sonst was. So auch sonst gelten sie als ein Sonderling, der besonders anzusehen und zu behandeln ist. Ja, macht Sinn. Aber was dahinter steckte, war dieses Klischee natürlich, wie das in Deutschland verbreitet ist. Ich kann mich erinnern. Mein Vater war ein rechtschaffener, frommer Mann. Ja, kann ich nichts anders sagen. Aber er war in seinen Klischees verhaftet. Und wenn wir als Kinder oder meine älteren Geschwister am Samstag sich auf die Piste machten und irgendwie unterwegs sein wollten und nicht nur Freude im Herrn, sondern auch Vergnügen erleben wollten, dann sagte er in meinen Geschwistern, immer, das habe ich gehört, geht nicht dahin, das ist unglaublich, geht nicht dahin, wo der Teufel seine Jungen hat. Er hat das gut gemeint, aber das kann man doch wirklich nicht sagen, oder? Das geht nicht. Es gibt so Klischees und Bilder, die uns nicht, die sollten nicht dazu führen, dass wir uns wundern, wenn wir in irgendeine Ecke manchmal gestellt werden, ja? Ich will mal unser Denken weiter etwas provozieren und unsere Fantasie. Mit welchen der drei Personen, die wir gleich sehen, würden wir am ehesten den Begriff verloren verbinden? Ja? Verloren. Mit wem der drei Personen verbinden wir den Begriff verloren? Ja? Warum? Da ist jemand sozial abgestiegen und ist auch in Not. Aber ob er mehr verloren ist oder mehr auf der Suche nach Gott ist als die Ärztin oder als der Anwalt oder Richter, das bleibt doch noch offen, oder? Wer ist vielleicht von den dreien leichter ansprechbar fürs Evangelium? Er? Ja, er möchte eigentlich Hilfe. Wer ist ansprechbarer fürs Evangelium? Wer hat vielleicht eine tiefere Sehnsucht nach Gott? Merkt ihr? Kann man nicht entscheiden. Aber wenn wir spontan gefragt würden, würden wir natürlich. Und wenn jemand so schön weiß gekleidet ist, würden wir denken, naja, der hat sein Leben im Griff. Und der braucht auch keinen Gott. Aber wir Menschen, ob wir das brauchen oder nicht, wir sind auf Gott hin geschaffen. Und in unseren Herzen ist eine tiefe Sehnsucht, welchen Rock wir auch tragen. Der macht's nicht. Ob wir abgerissen sind oder adrett aussehen. Das macht sich. Wir haben mal eine Zeit lang eine Befragung durchgeführt. Ihr kennt vielleicht auch den Fragebogen. Da wurde gefragt, angenommen, Sie könnten Gott persönlich erfahren und kennenlernen. Wären Sie daran interessiert? Was meint ihr, wie viel Prozent darauf geantwortet haben? 20, positiv, ja. 20%? 40 oder 60 oder 70%? 68%. Also, bitte, das ist nicht ganz so einfach. So. Und die Frage ist, wie wir aufgestellt sind. Ein dritter Punkt. Wertschätzung statt Abwertung. Wenn man die Art, wie Jesus mit Menschen umgeht, in der Bibel sich genauer ansieht, merkt man, dass Jesus die Menschen kaum auf ihre Defizite angesprochen hat, sondern auf ihr Potenzial. Das wird schön deutlich in den ersten, wir werden gleich merken, in den ersten Begegnungen. Ich lese kurz die Geschichte, die im Johannes-Evangelium Kapitel 1 berichtet wird. Da heißt, am nächsten Tag war Johannes der Täufer mit zwei von seinen Jüngern an derselben Stelle noch. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, dieser ist das Opferlamm Gottes. Die beiden Jünger, die bei ihm standen, hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten und fragte sie, was sucht ihr? Sie antworteten, wo wohnst du, Rabbi? Er sagt, kommt und ihr werdet sehen. Sie gingen mit ihm und sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Einer von den beiden jungen Männern hieß Andreas, er war der Bruder von Simon Petrus. Als er bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihm, wir haben den versprochenen Retter gefunden. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte zu ihm, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst einmal Fels genannt werden. Also einmal, wie spricht Jesus die beiden jungen Männer an, die offensichtlich signalisieren, dass sie ihn kennenlernen würden und Kontakt aufnehmen würden. Er sagt, was sucht ihr? Und sie signalisieren durch das, was sie sagen, das, was wir würden dich gerne kennenlernen und das, wir würden gerne mit dir ein persönliches Gespräch haben. Aber wenn es geht, hier nicht auf der Straße. Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Wir würden dich gerne kennenlernen. Und Jesus nimmt sie mit. Was sucht ihr? Das ist eine gute Frage, wenn man überlegt, was suchen Menschen? Ist oftmals ganz verschüttet in ihnen, in uns. Wir wissen oft nicht, was wir wollen, was wir suchen. Aber da suchen wir oft mit ganzer Kraft, was wir nicht wissen, was wir suchen. Also, das ist einmal das. Die beiden jungen Männer fühlen sich aber völlig verstanden und angenommen von dem, was hier, von dieser Frage. Was suchst du? Heute Morgen die Frage, wenn ich hier einen Gottesdienst besucht habe, was suche ich eigentlich? Ich nehme an, dass wir die meisten von uns irgendwie suchen, dass uns etwas Göttliches berührt. Dass wir irgendwie einen Impuls aus der anderen Welt bekommen, dass uns irgendetwas tief in unserem Innern lebendig macht und erinnert, dass wir ewige Wesen sind, nicht zeitliche Wesen. Dass wir eine Ewigkeit vor uns haben. Irgendetwas. Wir suchen doch, oder? Auch Christen suchen noch. Ich suche, weshalb? Weil ich gefunden habe. Ich suche immer doch, meine Beziehung zu Gott zu vertiefen. Das ist doch die meisten von euch so, oder? Wir sind auf der Suche und bleiben auf der Suche. Die zweite Begegnung, die berichtet wird, dass als Petrus oder später Petrus, der Simon, Sohn des Johannes, Jesus begegnet, sagt Jesus zu ihm, naja, da kommst du auch, du bist ja ein komischer Kauz, hast wohl eine große Klappe, aber nichts dahinter oder irgendwie hätte ihn ja völlig auf seine Zitte, die auch da waren, ansprechen können. Er war immer ein bisschen vorlaut. Er ist ja nachher der Sprecher der Truppe gewesen. Wahrscheinlich war er ein bisschen der Ältere auch der Kadetten. Und was sagt Jesus zu ihm? Junge, dich wird man mal Fels nennen. In dir steckt viel mehr, als du denkst. Aus dir kann viel mehr werden. Und das merkte der Simon, der Sohn des Johannes, merkt, ja, das ist eigentlich das, was ich mir zutiefst wünsche. Ich würde gerne so eine gewisse Stabilität entwickeln. Ich hätte es gerne, dass Menschen sich auf mich verlassen können. Dass so Grund in mein Leben kommt. Und ich wäre gerne auch eine Persönlichkeit, die einen positiven Einfluss auf andere Menschen hat. Das lebte in ihm. Und das hat Jesus angesprochen, sagt er, wir zusammen werden das schaffen. Ist er das geworden? Mit Jesus? Hunderte von Päpsten versuchen inzwischen, sich mit dem Petrus zu verbinden, ja? Er ist es geworden. Als ich mich als junger Mann bekehrt habe, lebte etwas in mir, ich wusste es nicht gar nicht genau was. Aber ich merkte, ich muss mein Leben Jesus anvertrauen, wenn mein Leben irgendwie Bedeutung erlangen soll, wenn sich das irgendwie rentieren soll. Das sind andere Abgründe in mir, wo ich abrutschen könnte oder wo vielleicht mein Leben nichts aus meinem Leben würde. Und jetzt bin ich mit Jesus unterwegs. Das war das Erste, was ich gesucht habe, was mich angesprochen hat. Mir war nicht klar, was für ein Sünder ich bin. Ehrlich, ich hatte keine Sündenerkenntnis bei meiner Bekehrung. Ich wusste nicht, wie verloren ich war. Aber ich wusste, dass ich zu Jesus gehören wollte. Ging das jemand so ähnlich wie mir? Das ist erstaunlich. Es gibt allerdings im evangelikalen Bereich so eine Form, wo man so eine Ordo Salutis nennt man das, eine Heilsordnung. Erst Sündenerkenntnis, Christuserkenntnis, Umkehr. Muss ich sagen, da bin ich falschgläubig geworden. Bei mir war die Christuserkenntnis zuerst, dass Jesus mein Freund und mein Helfer, mein Erlöser sein will. Was das eigentlich bedeutet, habe ich noch nicht gewusst. Da bin ich ja jeden Tag neu dran, wie ihr auch, das zu begreifen. Es gibt so ein Ordo Salutis, was einfach konstruiert ist. Das Leben ist anders. Die Freundschaft, die Beziehung des Petrus und Anna zu Jesus hat begonnen, als er sagte, in dir steckt mehr. Wollen wir zusammen das aus deinem Leben machen? Dachte er, ja. Etwas später erlebt Petrus wirklich, sagte er, Herr, du bist heilig, wir beide passen nicht zusammen. Ja? Sagte Jesus zu ihm, fürchte dich nicht, Petrus, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Also es ist eine Geschichte, die beginnt und da muss man sich mal klar machen, dass wir oftmals als evangelikale Christen so ein Raster auch haben, wo wir meinen, so müssen die Leute ticken. Und deshalb oftmals auch unsere Aktionen so sehr ins Leere laufen. Ich habe schon mal erzählt, wir haben so eine Aktion pro Christ, eine Fernsehgeschichte mit Ulrich Pazzani immer wieder gemacht. Dann haben unsere jungen Leute eines Tages zu mir gesagt in der Gemeinde, weißt du was, Walter, nimm uns das nicht übel, wir werden unsere Freunde nicht mitbringen. Ich sagte, weshalb? Ja, er sagte, wir würden unsere Freunde verlieren. Das ist viel zu massiv, was da auf sie einkommt. Das ist viel zu direkt. Wir laden sie lieber zu einem normalen Gottesdienst ein und zu einer Taufe oder zu irgendeinem Event in der Gemeinde. Da können die mit kooperieren. Aber wenn die da so auf den Punkt gebracht werden, innerhalb von kurzer Zeit, da sind wir unsere Freunde los. Die sagen, wo gehört denn ihr dazu? Dann dachte ich, das kann aber nicht sein. Ich habe das nicht so empfunden. Dann habe ich jemand gefragt, eine Krankenschwester, die so mittleren Alter sagt, bist du hier bei der Pazzani-Evangelisation bei Pro Christ zu uns gekommen? Wie hast du das erlebt? Ja, sagt sie zu mir wörtlich, das Gebäude war angenehm, die Leute waren nett, die Musik war gut, aber der Redner war schrecklich. Ich habe mich immer wieder gefragt, sagte, warum ist der so aggressiv? Warum schimpft der denn mit uns? Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht und vermutlich auch keiner der netten Leute um mich herum. Warum haut er uns zusammen? Und ich sage weiter, ich muss bekennen, ich habe mir ganz am Anfang die Ohren ein wenig zugehalten, um die intensive Ansprache und die Lautstärke zu mindern. Aber dann habe ich mir gedacht, trotz allem Geschrei, der Mann hat doch irgendwie recht. Und mit dem, was er über Christus und den christlichen Glauben gesagt hat, und durch Gottes Gnade bin ich dann doch Christ geworden. Ja? Ich denke, wo wir mal überlegen müssen, wo sprechen wir Menschen auf ihre Defizite an oder wo sprechen wir Menschen auf ihr Potenzial an? Wo ist es Wertschätzung und wo Ablehnung? Vierter Punkt, es gibt mehr Sucher, als wir ahnen. Wir oder aber sie müssen uns nur finden. Wir haben uns in Braunschweig dazu entschieden, vor einigen Jahren Besucher unserer Gemeinde, wie gesagt, nicht mehr als Fremde, sondern als Gäste anzusprechen, etwas netter. Und die zweite hilfreiche Veränderung, die wir erlebt haben, war, dass wir die negativen Begriffe gestrichen haben aus unserem Wortschatz und uns darauf spezialisiert haben, von Suchern zu sprechen, von suchenden Menschen. Wie begegne ich einem Verlorenen? Ja, da begegne ich mit dem Rettermodus natürlich. Wirf ihm das Seil zu, ehe dein Bruder ertrinkt. Wie begegne ich einem Suchenden? Wisst ihr das? Da sprechen wir miteinander darüber. Du, ich habe was gefunden. Suchst du das auch? oder was Ähnliches. Das ist ein anderer Modus. Und was meint ihr, wie viele Menschen hier in Hemsbach sind, die sich nach einer tieferen Beziehung zu Gott sehnen und die vielleicht sogar einigermaßen regelmäßig beten? Was meint ihr? Wie viel? 14.000 seid ihr hier? Oder? Ich vergesse das immer. 12. Von den 12.000, wie viele Menschen mögen einigermaßen regelmäßig beten oder würden sich gerne eine tiefere Beziehung zu Gott wünschen? Oder gerne eine Erfahrung mit Gott machen? Was meint ihr, wie viel Prozent? Oder wie viel Tausend von 12? Die Kinder mal abgezählt. Wie? 5.000.
Also.
Ja, eben. Das ist aber mal eine ganz schwache Zahl. Wie viel wären es dann? Sagen wir 2.000. Ja, wie viel? Wo sollen die unterkommen? Wie finden die einen Ort und Menschen, die ihnen helfen, eine tiefere Beziehung zu Gott aufzubauen? Das ist eine Frage. Wovon wir uns nicht abhalten lassen dürfen, ist von negativen Erfahrungen, ja, die wir oft gemacht haben als junge Christen in unserem Unverstand und wo Menschen uns abgelehnt waren. Ich habe zu Anfang mal, das habe ich vergessen, was wir miteinander besprochen haben mit Rolf, und zwar habe ich gelernt, jungen Christen den Rat zu geben, nicht einfach sich zu Christus zu bekennen, sondern ich habe sie immer gefragt, wenn jemand Christ geworden ist, sagte, wer würde sich freuen, wenn du ihm davon berichten würdest? Nicht wer, musst du jetzt missionieren? Wer würde sich freuen? Ja, meine Oma oder meine Tante hat für mich gebetet. Okay, erzähl es ihnen und erzähl es sonst niemandem. Und guck erst mal, was passiert. Weil ich oft erlebt habe, in dieser Ungeschicklichkeit erlebt man viel Ablehnung. Und dann sagt man, die Menschen sind dagegen. Sind aber nicht wirklich dagegen. Sie wehren sich oftmals nur gegen unsere Ansprache. Das ist meine Einschätzung. Also, es ist hier eine große Ernte und viele Menschen, die auf der Suche sind. Ob sie das, was sie suchen, finden in den traditionellen Großkirchen? Ob es nicht schön wäre, wenn es hier eine richtig schöne, lebendige Freikirche gäbe? Eine Hoffnungskirche oder irgendetwas? Man sagt, oh, das hört sich gut an, ich gehe zur Hoffnungskirche, ich habe neue Hoffnung getroffen. Ist ein guter Name für eine Kirche. Ihr werdet zwei und ihr werdet nachher drei Gottesdienste haben müssen. Es sind mehr Leute hier, als wir hier zusammen sind, die mindestens so interessiert sind an der Vertiefung ihrer Beziehung zu Gott wie wir hier. Das hört sich vielleicht etwas fremd an. Ich denke, es ist so. Wir sind nicht allein fromm und auf der Suche. Es sind viele, viele. Ist die Frage, es wäre hilfreich, wenn den Suchern das auf der Stirn geschrieben stünde, ich bin ein Sucher. Das wäre nicht schlecht, so ein Etikett oder ein Button. Haben sie leider nicht, erkennt man nicht. Vor einiger Zeit habe ich das Bild gesehen, Nina Hagen Christin wurde. Dachte ich mir, jetzt treiben sie eine neue Sau durchs Dorf. Das ist doch die Punk-Lady, die hat auf mich immer wie eine Hexe gewirkt. Wie kann ich Christ geworden sein? Ich hätte sie nicht evangelisiert. Ja? Ich hätte mit ihr nicht über den Glauben gesprochen. Weil ich dachte, die hat doch eher so einen Hang zum Lästern oder irgendwie so ganz komisch, wie die drauf ist. Und dann schreibt sie, Im April 79 sollten wir mit meiner Band Auftritt im holländischen Fernsehen haben. So kam ich nach Amsterdam. Die folgende Szene spielte sich in einem von Punks besetzten Haus ab, in dem ich mit einigen Freunden lebte. Es wimmelte von Leuten, auch Kinder sind darunter. Alle Erwachsenen in diesem Haus haben ein Drogenproblem. Überstark spüre ich in diesen Tagen, Drogen sind nicht harmlose. Sie öffnen die Tür des Bösen. Die Abgründe gehen auf, die Monster steigen hoch. Die Höllenhunde gehen von der Kette. Ich bete zu Gott, doch meine Gebete waren schwach gewesen gegen diesen rauschhaften Strom des Lebens, waren nur schüchterne Hilferufzeichen, wo ich mich doch schon in reißenden Wassern befand. Der wochenlange Missbrauch von Kokain, er geht voll nach hinten los. Ich will das nicht. Ich sehne mich nach Reinheit, nach Freiheit, nach Spielen auf der Wiese. Ich will, dass Gott kommt und mich rettet. Statt Gott kommt Sascha Kogo, meine Freundin. Sascha spürt, dass ich in großer Seelennot bin, dass ich bete. Sie wird in die Aura des Betens mit hineingerissen. Also, hättet ihr das gedacht? Dass ein Mensch auf der Suche ist? Es ist jetzt nur so auch wieder so eine herausgehobene Figur. Es gibt ja ganz normale Leute, die nicht im Showbusiness sind. Ja? Zum Glück findet sie einen Pastor einer evangelischen Kirche in der Nähe der holländischen Grenze, und als sie dort ein Konzert gibt, und findet dort wirklich zu einer tiefen Beziehung zu Christus und lässt sich taufen. Hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Sie fährt jetzt immer wieder von Berlin zu dieser Gemeinde, weil sie dort ihre geistliche Heimat gefunden hat, mit dem Zug quer durch Deutschland. Die könnte ja in Braunschweig aussteigen. Aber aber wir waren zu doof. Wir hätten das nicht erkannt in ihr. So sind wir manchmal nicht die richtigen Leute, muss man einfach sagen. Und andere sind das dann, können Menschen helfen. Ein anderes Beispiel, eine andere Künstlerin, das ist nicht so schrill wie das Beispiel der deutschen Punk-Lady, aber die junge Frau, die was den Glauben angeht, sicher nicht weniger ernsthaft. Im Spiegel habe ich da unter Personalien von ihr gefunden. Nora Jones, 30, mit 36 Millionen verkauften Alben, erfolgreichste Jazzsängerin der Welt, hat den Kirchgang als Kraftquelle für sich entdeckt. Die in Texas aufgewachsene Musikerin, die vor 8 Jahren mit ihrem und so weiter, sagte in der Sunday Times, dass sie mehrere Jahre hinter sich haben. Die Trennung von ihrem langjährigen Freund und so weiter habe sie in eine tiefe Krise gestürzt. Ihre Suche nach Orientierung führte sie in ein Gotteshaus in der Nähe ihrer Wohnung in Manhattan. Würden euch Leute hier finden und sagen, oh, gut, dass ich hier bin. Das ist die richtige Bude hier. Hier steppt der Bär. Ja? Hier ist geistig was los. Wäre doch nicht schön, wenn wir solche Gemeinden wären, wo Gott so Menschen vorbeischicken kann, wo sie einfach eine Heimat finden. Ich habe das zu glücklichsten Momenten gehört es bei mir in der Gemeinde, wenn ich dann Leute treffe, die sagen, ich kam hier in eure Kirche und mich hat eine Heiterkeit erfasst im Foyer, die ließ nicht nach. Ich war auch nach dem Gottesdienst immer noch nicht deprimiert. Das war meine Erfahrung, die ich sonst bei Gottesdiensten hatte, dass mich das richtig runterzog. Ja, und dann bin ich deprimiert, weil ich wusste, was man alles nicht getan hat, was man alles tun sollte, bin ich dann aus dem Gottesdienst gegangen. Aber hier hat mich eine Heiterkeit erfasst, die ist geblieben bis zum Schluss. Hier gehe ich wieder her. Und ein anderer sagte, ja, als ich hierher kam, setzte ich mich hin, dachte ich mir, hier gehörte ich eigentlich immer schon her. Und meine praktische Ärztin, die inzwischen praktische Ärztin, die kam als junge Ärztin da zu uns in die Gemeinde, die sagte nach einem viermaligen Gottesdienstbesuch, sagte zu mir, Walter, sag mal, bin ich normal oder was ist mit mir? Ich komme hier in eure Kirche, beim ersten Taktlied, was losgeht, fange ich an zu heulen und heule den ganzen Gottesdienst bis zum Schluss, trocknen sich die Tränen. Bin ich noch normal oder was ist mit mir passiert? Es gehen einfach die inneren Schleusen auf, die Verkrustungen, die Schmerzen, die Enttäuschung. Ich sagte, ich bin gar nicht richtig traurig, aber es löst sich alles. Ist das nicht schön? Gemeinde kann wirklich fantastisch sein, wenn sie funktioniert. Wenn sie funktioniert. Fünfter Punkt, einmal ein bisschen schneller. Bekehrung ist weniger ein punktuelles Geschehen als ein längerer Prozess. Ich denke, das ist meine Erfahrung und dass man Menschen oft Zeit geben muss. Im Himmel sind nur Freiwillige. In der Hölle auch. Nur die dahin wollen. Wer in den Himmel will, muss es schon deutlich machen, dass er dahin will, oder? Er muss schon mal Kurs nehmen auf den Himmel. Sonst kommt er nachher im Jenseits an, wie auf dem Bahnsteig, wo niemand ihn abholt. Was macht er denn dann? Komm mal auf einer fremden Stadt an, du hast keine Adresse, weiß nicht, wo du hintergehen willst, kommst du auf dem Bahnsteig an. Ne? Nix. Man muss schon sagen, ob man dahin will. Also Gott möchte viel mehr im Himmel haben als in der Hölle. Wer ist davon überzeugt? Das kann ich. Gott hätte die Hölle gerne ziemlich leer. Er würde dem Teufel gerne ein Schnippchen schlagen. Ganz bestimmt. Und deshalb ist die Frage ja auch, sind wir unterwegs? Lassen wir Menschen, es ist die Entscheidung von Menschen, aber geben wir ihnen auch einen Weg, wo sie sich entwickeln können? Mein letzter Punkt, eine Bitte. Ich würde euch gerne bitten, einzuwilligen, eine sucherorientierte Kirche zu werden oder eine suchersensible Kirche zu werden, wo es Menschen leicht fällt, Christus kennenzulernen, wo wir die Hindernisse aus dem Weg schaffen und Menschen sagen, ja, hier kann ich leben. Hier atme ich auf. Wer würde sich entscheiden? Ja, was ich tun kann, ich bin dafür, dass unsere Kirche hier, unsere Gemeinde, eine suchersensible Gemeindekirche wird. Wer macht mit? Ich danke auch all denen, die ihre Hand nur innerlich gehoben haben. Es kann doch nicht anders sein. Ich meine, wir wollen doch nicht alleine in den Himmel kommen, oder? Wäre doch elend. Es gibt so viele tolle Menschen, die noch in den Himmel müssten mit uns, damit der Himmel schöner wird. Eine zweite Bitte, die wird etwas konkreter. Meine Bitte wäre an euch, eine Woche lang sucherorientiert zu leben. Ich finde es schön, wenn wir uns alle dafür entscheiden könnten, eine Woche mit der Bitte zu leben, Herr, führe mich bitte mit Menschen zusammen oder lass mich Menschen erkennen, die auf der Suche nach einer tieferen Beziehung zu dir sind, mit denen mich etwas verbindet. Wir klopfen oft an Türen und wenn jemand Widerstand hat, dann treten wir, wenn es geht, die Tür ein. Muss doch nicht sein, oder? Wenn daneben die Tür offen ist. Ich habe oft mit Leuten argumentiert, sie versucht niederzuringen. Das ist doch nicht meine Aufgabe. In der Bibel steht geschrieben, ein Knecht Gottes soll nicht streiten. Warum streite ich mit Leuten über den Glauben rum? Ich habe dann schon mal Leuten gesagt, weißt du was, ich wollte dir eigentlich nicht das sagen, was ich wirklich weiß. Aber weil du mir so unsympathisch warst, aber du hast dich so komisch benommen. Aber jetzt, wo ich merke, du bist ein netter Kerl, sage ich dir was. Da kann man in allen Variationen, da muss man nicht so machen, das ist vielleicht auch kein gutes Beispiel. Aber er sagt, wo man einfach sagt, Gott, führe mich mit Menschen zusammen, die offen, die vorbereitet sind, die offen sind. Und vielleicht ich gebe einen Stein, lege eine Platte auf dem Weg zu dir. Im Leben dieses Menschen kommt ein anderer vorbei, der legt die nächste. Ich muss den nicht gleich auf den Punkt bringen, aber ich bringe ihn auf den Weg zu Christus. Wenn wir die Apostelgeschichte, wenn man guckt, das ist ja interessant, dass Gott der Missionar ist. Die Bibelleser wissen die Geschichte von dem Cornelius, dem römischen Hauptmann. Was da passiert? Der betet und fastet, möchte Gott näher kommen. Dann erscheint ihm ein Engel und sagt, du, deine Gebete sind erhört. Schick doch zu einem dort und dorthin deine Leute und lass den Petrus kommen. Mir fällt eine Situation ein, ihr habt ja früher in Hemer oder in Iserlohn gewohnt als Kinder und ich habe da seine Eltern kennengelernt, da war ich Praktikant. Und da bin ich von Iserlohn über Hemer nach Hagen, wo ich stationiert war, gefahren. Das ist eine Sache, die mir hier einfiel. Und da habe ich einen Zug verpasst in Hemer, da musste ich umsteigen. Und ich setze mich da in ein Bahnhofsrestaurant, denke, was mache ich jetzt so lange? Ich nehme meine Bibel und schlage auf, guck mal, ob ich was vorbereiten kann. Ich war vor meinem Theologiestudium, war das noch lange her. Sitzt mir gegenüber eine junge Frau, sagt, die guckt da auf mich. Sagte, ist irgendwas unschicklich an mir oder sowas fremd? Nein, sagte sie, aber wissen Sie was? Im Laufe, ich weiß nicht genau, ob das so ganz schnell war, aber sagte sie zu mir, ich habe heute darum gebetet, dass Gott mir einen Menschen in den Weg schickt, der mir weiterhelfen könnte. Ist das nicht komisch? Das hat mich an die Apostelgeschichte erinnert, an Cornelius oder an die Geschichte, wo der Kämmerer unterwegs ist, der Gottsucher. Was macht Gott? Er schickt einen Evangelisten dahin, einen Missionar, dass er ihm auf der Straße begegnet. Zum Glück hat er mich nicht, ich wäre schwerhörig gewesen. Ja, ich wäre da nicht hingekommen. Ich dachte, ich bin Wüste beknackt. Ich habe nichts zu trinken mit. Und wo gibt's kein Restaurant um die Ecke? Das ist ungemütlich, das ist nicht schön. Es gibt doch schönere Orte zu missionieren, hätte ich vielleicht gedacht. Vielleicht auch nicht, aber ihr wisst, was ich sagen will. Wie kann man Menschen finden, die Gott vorbereitet hat, die auf der Suche sind? Also, wer macht mit? In aller Schwachheit, ja? Nichts Perfektes, ja? Wer ist grundsätzlich bereit, stellt sich darauf ein, mal diese Woche zu beten, Herr, führe mich mit Menschen zusammen, die irgendwie vorbereitet sind. Ja? Gut. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit euch. Es wird gut weitergehen. Gott segne euch. Und auch die unterwegs unter uns sind, die heute so auf der Suche sind. Es wäre schön, wenn sie auch ankommen. Und wer ankommen möchte, dann kann ich empfehlen, dass er uns auch nach dem Gottesdienst anspricht, dass wir mit ihm den ersten Schritt gehen, auf Christus zu. Amen.